Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Die Pandemie fordert von uns allen eine Menge ab. An Geduld, Rücksicht und Achtsamkeit im Alltag. Das kann den einen oder anderen durchaus auch einmal misslich stimmen, besonders in der dunklen Jahreszeit. Viele sind da froh, wenn sie mal ein lustiges Video von Freunden geschickt bekommen, das beispielsweise die unterschiedlichen Kontaktregeln der Bundesländer aufs Korn nimmt. Oder sie lassen sich vom Fernsehen mit Satire- und Comedy-Formaten erheitern. Denn schließlich heißt es ja, Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Grund genug für Theresa Bohrer, die gesellschaftliche Bedeutung von Humor genauer unter die wissenschaftliche Lupe zu nehmen.
Hallo und herzlich willkommen zur Heute-Show. Top-Thema heute, Hilfe, mein Lockdown wird schon wieder hart.
Gerade in Krisenzeiten wimmelt es nur so von Witzen und Satire. Auch die Corona-Pandemie bietet jede Menge Stoff für Komik, bestätigt Dr. Dietmar Jacobs, der als Fernsehautor unter anderem für die Satire-Sendungen Extra 3, Heute Show und Mitternachtsspitzen schreibt.
Ich glaube, dass es bei Corona eher darum geht, wie gehen wir gesellschaftlich mit dieser Pandemie um? Was macht der Lockdown mit einem? Das finde ich zum Beispiel ein Quell für Komik. Aber eben auch die Frage der Beobachtung der politischen Handlungsführer, zu sagen, wo verstehe ich ihre Aktionen nicht mehr? Wo bin ich der Meinung, dass man anders hätte handeln müssen?
Dass in Krisen nicht alles einwandfrei abläuft, ist vorprogrammiert. Es sei, so Jacobs, in der Satire üblich, solche Missstände zu kritisieren.
Also als Satireautor ist man ja oft mit Krisensituationen befasst. Und es ist ein bisschen das Wesen von Satire, sich mit Dingen auseinanderzusetzen, die nicht richtig gut funktionieren auf der Welt.
Dazu zählt für Jacobs zum Beispiel die personelle Situation im Gesundheitswesen, wie er in einem von ihm geschriebenen Gag für die WDR-Mitternachtsspitzen kritisiert.
Jetzt wird gerade alles rekrutiert, was noch stehen kann. Pfleger in Rente, sogar alte pensionierte Ärzte. Wir haben inzwischen Ärzte, die kennen nicht nur den Eid des Hippokrates, die haben mit dem zusammen studiert.
Witze haben in schwierigen Zeiten nicht nur die Funktion, Systeme zu kritisieren, sondern geben auch die Möglichkeit, eine Auszeit von der bedrückenden Realität zu nehmen, beschreibt Professor Lars Koch, Medien- und Literaturwissenschaftler an der TU Dresden. Er forscht unter anderem zur gesellschaftlichen Funktion von Humor und Witzen.
Es gibt auf jeden Fall auch so ein sich distanzieren vom Absolutismus der Wirklichkeit. Dann denken Sie an Katastrophen, an schlimme Dinge, die passieren. Und wenn man dann trotzdem noch schafft, irgendwie zumindest punktuell für einen Moment darüber zu lachen, emanzipiert sich das Ich quasi für diesen kleinen Moment aus diesem Verhängniszusammenhang.
Lars Koch beschreibt auch, dass wenn man über sich selbst lachen kann, dies eine Form von Selbsterkenntnis und Reflexion bedeutet. Humor tut uns also, auch in schweren Zeiten, gut. Dass Lachen zahlreiche positive Effekte auf die Psyche hat, konstatiert auch Willibald Ruch, Professor für Persönlichkeitspsychologie und Diagnostik an der Universität Zürich, der unter anderem zu Lachen und Humor forscht.
Wir können mit Humor Stress regulieren, wir können unsere negativen Emotionen runterschrauben und wir erhöhen positive Emotionen.
Ebenfalls nachgewiesen, Lachen senke sogar die physische Schmerzschwelle. In einem Experiment hatten laut Ruch Probanden, die gelacht haben, eine höhere Schmerztoleranz als die, die ernst blieben. Der Psychologe zeigt auf, dass selbst in den dunkelsten Zeiten der Vergangenheit der Humor nicht ausblieb.
Humor tritt ja von alleine schon auf, wie Humor halt auch immer auftritt, wenn Menschen in großen Belastungssituationen sind. Sei es zum Beispiel, wie von Viktor Frankl dokumentiert, im Konzentrationslager, aber auch Kriegsgefangene, Amerikaner, die im Koreakrieg interniert waren, die berichten alle, dass Humor eine Rolle gespielt hat und insbesondere die Personen, die diese Zeit besser überstanden haben, sagen ja, die konnten in der Zeit auch lachen. Also negative Ereignisse triggern Humor relativ automatisch.
Der von Willibald Ruch erwähnte Viktor Frankl war ein österreichischer Neurologe und Psychiater. Wegen seiner jüdischen Abstammung wurde er 1944 ins Konzentrationslager Auschwitz gebracht. In seinem Buch trotzdem Ja zum Leben sagen. Ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager. Verarbeitet er seine Eindrücke aus Auschwitz und dokumentiert, welche Funktion er Humor im KZ zuschreibt.
Ist es schon erstaunlich genug für den Außenstehenden, dass es im Konzentrationslager so etwas wie Natur- oder Kunsterleben gibt, so mag es noch erstaunlicher klingen, wenn ich sage, dass es dort auch Humor gibt. Freilich wiederum nur in Ansätzen und wenn, dann natürlich nur für Sekunden oder Minuten. Auch der Humor ist eine Waffe der Seele im Kampf um ihre Selbsterhaltung. Ist es doch bekannt, dass der Humor wie kaum sonst etwas im menschlichen Dasein geeignet ist, Distanz zu schaffen und sich über die Situation zu stellen, wenn auch nur, wie gesagt, für Sekunden.
Auch der Medien- und Literaturwissenschaftler Lars Koch verweist auf Formen von jüdischem Humor im Holocaust und auch danach. Später im 20. Jahrhundert bekam die Satire in Ostdeutschland eine besondere Bedeutung. Satireautor Dietmar Jacobs hat etwa zum Thema Kabarett in der DDR promoviert. Die Mechanismen des Humors seien ähnlich gewesen wie im Westen. Direkte Kritik an Institutionen oder Personen war aber nicht möglich. Vielmehr war diese zwischen den Zeilen zu finden und das Publikum war darauf sensibilisiert, zwischen den Zeilen zu lesen. Das gelang aber nicht immer. Manche Programme wurden umgeschrieben, andere sogar gänzlich verboten. Heutzutage können alle jederzeit alles sagen. Und das tun Comedy- und Satireformate auch. So etwa die ZDF-Sendung Heute Show, die Bundesregierung parodiert.
Mach doch einfach Kniebeugen und klatsch in die Hände. Sofort ist man weniger einsam. Alleinerziehend und schon wieder Homeschooling? Kleiner Tipp, Kniebeugen helfen immer, besonders zusammen mit Händeklatschen. Mal wieder 14 Stunden Schicht im schon vor Jahren kaputt gesparten Krankenhaus. Weißt du, was du jetzt brauchst? Genau, sofort geht's dir besser. Gern geschehen, deine Bundesregierung.
Doch nicht nur, was gesagt wird, auch wer es sagt, sei ein wichtiger Aspekt, findet Lars Koch.
Wer hat die Lizenz zu sprechen und wer spricht für wen, also wer veralbert wen? Das ist, glaube ich, irgendwie was man immer ins Kalkül mit einbeziehen muss.
Andere zu veralbern, also Spott, sei laut Koch der signifikanteste Bestandteil der heutigen Komik. Gemeinsam Lachende lachen also vor allem über andere und setzen diese damit herab. Daher kommt es auch, dass manche Witze makaber wirken. Einige bekannte Comedians geraten immer wieder in Kritik, weil ihre Gags in den Augen des Publikums Grenzen überschreiten. Doch wo liegen diese? Autor Dietmar Jacobs beschreibt, was für ihn zu weit geht.
Die Grenze von Satire ist für mich da erreicht, wo es sozusagen um schwer betroffene Leute geht, wo es um Schwächere geht, wo es um großes Leid geht. Darüber macht man selbstverständlich keine Witze. Das alles verbietet sich für mich als Satiriker.
Doch nicht alle, die Witze verfassen, gehen gewissenhaft damit um, so der Medienwissenschaftler Koch.
Was, glaube ich, im Moment sehr signifikant ist, ist dann doch so eine sehr zynische und fast bösartige, nihilistische Form von Humor, die dann überhaupt keine Grenzen mehr kennt. Das hat ganz oft zu tun natürlich mit einer Internetkultur, wo dann alles und jeder dem Spott, dem bösartigen Spott preisgegeben wird.
Insbesondere in sozialen Medien hat sich eine neue Form von Humor entwickelt. Die Witze werden hierbei nicht mehr ausschließlich von etablierten Comedians veröffentlicht, sondern von allen Userinnen und Usern. Darunter, so Koch, teils auch radikale Rechte oder Menschen, die Verschwörungserzählungen reproduzieren. Dietmar Jacobs sieht einen entscheidenden Unterschied zwischen den Witzen im Fernsehen und im Internet.
Im Fernsehen, da laufen sozusagen mehr Mechanismen von Prüfungen von einem Witz. Und zwar nicht im Sinne von Gesinnungsprüfung eines Witzes, sondern es schauen einfach mehr Menschen drauf, weil man in der Regel Redaktionen hat, viele Autoren hat, Regisseure hat, die draufschauen. Im Internet ist natürlich so, jeder, der irgendeine Idee hat, kann die reinstellen und dann ist sie erstmal öffentlich.
Unabhängig davon, von wem Witze stammen, haben sie die Fähigkeit, sozial zu verbinden. Medienwissenschaftler Lars Koch meint,
dass Humor immer eine inklusive Dimension hat. Insofern er Gemeinschaft stiftet. Die Lachenden kommen zusammen, lachen miteinander und verständigen sich im gemeinsamen Lachen über implizite Normvorstellungen. Also insofern ist das Lachen, ist der Humor auf jeden Fall sowas wie eine Kulturtechnik des sozialen Ausgleichs, des Dialogs.
Und auch Autor Dietmar Jacobs geht auf das gemeinschaftsfördernde Moment ein. Er unterscheidet zwischen der Satire der Fragen und der Satire der Antworten.
Satire der Antworten stellt sich hin und sagt, wir wissen genau, wie es geht und jetzt hacken wir auf alles drauf, was nicht so ist wie unsere Meinung. Und Satire der Fragen heißt für mich, dass man die eigene Unsicherheit auch mit reinträgt in die Satire und sagt, ich weiß es auch nicht so genau, ich bin so wie ihr. Aber ich denke mir jetzt mal was, wie es vielleicht sein könnte. Und in diesem Moment finde ich Satire auch tatsächlich demokratiefördernd, weil sie Diskurse fördert.
Demokratiefördernd, gemeinschaftsstiftend, stressregulierend. Die Experten sind sich einig, solange niemand verletzt wird, ist Humor in schwierigen Zeiten nicht nur erlaubt, sondern sogar sehr hilfreich.